Endlich war es Mittwoch. Der De Soto war präpariert. Alan erläuterte detailliert, wie das Ergebnis aussehen würde, wenn das Ding hochging. Der Polizeichef lächelte und sah richtig glücklich aus und drückte die 18. Zigarette des Tages in Alans Kaffee aus. Da holte Alan eine neue Tasse hervor, die er hinter seiner Werkzeugkiste versteckt hatte, und stellte sie auf einen Tisch. Unauffällig fasste er den Pastor unter und verließ die Garage, während der Polizeichef immer wieder den De Soto umkreiste und die 19. Zigarette paffte. Sie spazierten zum Empfang. Dort blieb Alan gar nicht erst bei den bewaffneten Wachen stehen, sondern marschierte selbstbewusst an ihnen vorbei, ohne den Pastor eine Sekunde loszulassen. Die Wachen hatten sich schon an Carlson und den Pfarrer gewöhnt. Deswegen klang der oberste Wachmann auch eher verwundert, als er rief: »Halt, wo wollen Sie denn hin?« »Wir dürfen jetzt gehen. Hat Ihnen der Herr Premierminister denn das nicht mitgeteilt?« »Sie gehen nirgendwo hin, bevor mir der Herr Premierminister das nicht bestätigt hat.« Der Wachmann befahl seinen drei Mitarbeitern, den Pfarrer und Herrn Carlson im Auge zu behalten, während er sich erkundigte. Der Polizeichef reagierte ziemlich gereizt. »Was? Die stehen am Ausgang und lügen ihnen einfach ins Gesicht, verdammt nochmal!« Der Polizeichef drückte aus alter Gewohnheit seine Zigarette in der Kaffeetasse des verfluchten Carlson aus. Doch diesmal enthielt die Tasse keinen Kaffee, sondern pures Nitroglycerin in schwarzer Tinte. Es knallte daher ganz beträchtlich, als der Vizepremierminister und sein Wachmann in Stücke gerissen wurden. »Jetzt gehen wir«, sagte Alan zum Pfarrer. Und dann gingen sie. Die drei Wachen waren zwar alert genug, um sich zu denken, dass sie Carlson und den Pfarrer eigentlich aufhalten sollten, aber nur wenige Zehntelsekunden später detonierte, logischerweise, denn die Garage war inzwischen ein Flammenmeer, auch noch der Sprengsatz unter dem De Soto, der eigentlich für Winston Churchill gedacht gewesen war. Dabei bewies er, dass er diesen Zweck mit Leichtigkeit erfüllt hätte. Das ganze Gebäude geriet in Schieflage und das Erdgeschoss stand lichterloh in Flammen. Nachdem Alan den Pfarrer und sich auf seine ganz spezielle Art aus dem Hauptquartier der Sicherheitspolizei befreit hatte, war es am Pastor, sich einmal nützlich zu machen. Er wusste nämlich, wo die Botschaften lagen, und führte Alan zur diplomatischen Vertretung des schwedischen Königreichs. Dort umarmte er Alan herzlich. Der fragte ihn, was er denn nun vorhabe. Wo war überhaupt die britische Botschaft? Die sei gar nicht so weit weg, meinte der Pfarrer, aber andererseits, was sollte er dort? Da waren sie doch schon alle Anglikaner. Nein, er hatte sich eine neue Strategie zurechtgelegt. Er hatte aus den letzten Entwicklungen nämlich eines gelernt. Alles begann und endete mit der Behörde für innere Sicherheit und Nachrichtendienst. Also musste man diese Organisation systematisch unterwandern. Wenn erst einmal alle Mitarbeiter und Mitläufer der Sicherheitspolizei Anglikaner waren, dann wäre der Rest ein Klacks. »Ja, dann machen Sie es mal gut«, sagte Alan. Er sah dem Mann noch lange nach. Die Welt war so seltsam, da war es gut möglich, dass der Pfarrer auch das nächste Abenteuer überlebte. Doch da täuschte er sich. Der Pfarrer fand einen überlebenden Wachmann, der mit Verbrennungen an den Armen und einer ungesicherten Maschinenpistole in der Hand herumirrte. »Da bist du ja, mein Sohn«, rief der Pastor aus und ging auf ihn zu, um ihn zu umarmen. »Das bist ja du«, schrie der Wachmann. Und dann erschoss er den Pfarrer mit 22 Schüssen in die Brust. Da Alan so überzeugend sörmländisch sprach, ließ man ihn in die schwedische Botschaft. Dann wurde es jedoch schwierig, denn Alan hatte ja keine Papiere, die belegten, wer er war. Also konnte man ihm auch nicht einfach einen Pass ausstellen, geschweige denn ihm bei der Heimreise nach Schweden behilflich sein. Außerdem hatte Schweden gerade ganz spezielle Personennummern eingeführt, erklärte der dritte Sekretär Bergqvist. Und wenn Herr Carlson jahrelang im Ausland gelebt hatte, dann gab es zu Hause im schwedischen System wahrscheinlich gar keinen Herrn Carlson. Darauf antwortete Alan, selbst wenn die Schweden jetzt statt Namen nur noch Nummern hätten, so war und blieb er doch Alan Carlson aus Yxhult bei Flen. Und jetzt bitte er den Herrn dritten Sekretär, er möge doch so gut sein und ihm mit seinen Papieren helfen. Da der dritte Sekretär Bergqvist nicht zur Diplomatenkonferenz nach Stockholm hatte mitkommen dürfen, war er in diesem Moment der ranghöchste Verantwortliche in der Botschaft. Natürlich musste ihm da alles auf einmal auf den Kopf fallen. Nicht genug, dass ganze Straßenzüge seit einer knappen Stunde in Flammen standen. Nein, jetzt marschierte ihm auch noch ein fremder Mensch über die Schwelle und behauptete, er sei Schwede. Wenn Bergqvists Karriere nicht ein jähes Ende finden sollte, musste er sich ans Reglement halten. Daher wiederholte er seine Entscheidung, dass er keinen Pass ausstellen könne, weil Herr Carlsson nicht zu identifizieren sei. Allan meinte, der dritte Sekretär Bergqvist sei ja ein ganz besonders sturer. Aber die Sache ließe sich vielleicht regeln, wenn der dritte Sekretär ein Telefon zur Hand hätte. Ja, das hatte der dritte Sekretär. Wen Herr Carlsson denn anzurufen gedenke? Langsam hatte Allan diesen widerspenstigen dritten Sekretär satt. Daher gab er gar keine Antwort, sondern fragte stattdessen, »Ist Per Albin immer noch Ministerpräsident?« »Was?« »Nein«, sagte der verdutzte dritte Sekretär. »Der heißt jetzt Erlan, aber warum?« Allan nahm den Hörer ab und rief das Weiße Haus in Washington an. Er stellte sich vor und wurde zur Chefsekretärin des Präsidenten durchgestellt. Die erinnerte sich sehr gut an Herrn Carlsson und hatte den Präsidenten oft so nett von ihm erzählen hören. Wenn es denn wirklich so wichtig sei, würde sie dafür sorgen, dass der Präsident geweckt werde. Wenig später war der gerade geweckte Präsident Truman in der Leitung und die beiden unterhielten sich sehr herzlich. Sie erzählten einander, was ihnen jeweils in der letzten Zeit widerfahren war, bis Allan schließlich sein Anliegen vorbrachte. Ob Harry wohl so nett sein könne, den neuen schwedischen Ministerpräsidenten Erlander anzurufen und sich für Allans Identität zu verbürgen, sodass Erlander wiederum vielleicht den dritten Sekretär Bergqvist in der schwedischen Botschaft Teheran anrufen und ihm mitteilen konnte, dass Allan unverzüglich seinen Pass bekommen solle. Truman versprach natürlich, sich darum zu kümmern. Er wollte nur zuerst den Namen dieses dritten Sekretärs buchstabiert haben, damit er ihn auch korrekt weitergeben könne. »Präsident Truman will wissen, wie sich Ihr Name schreibt«, gab Allan weiter. »Möchten Sie der Einfachheit halber nicht gleich selbst mit ihm sprechen?« Da buchstabierte der dritte Sekretär Bergqvist dem Präsidenten der Vereinigten Staaten mehr oder weniger in Trance seinen Namen, legte auf und schwieg geschlagene 8 Minuten. Das war genau die Zeitspanne, die es dauerte, bis Ministerpräsident Erlander anrief und dem dritten Sekretär Bergqvist befahl, erstens Allan Carlsson umgehend einen Diplomatenpass auszustellen und zweitens dafür Sorge zu tragen, dass Herr Carlsson ohne jede Verzögerung nach Schweden gebracht wurde. »Aber er hat doch gar keine Personennummer«, protestierte Bergqvist schwach. »Ich schlage vor, dass der dritte Sekretär diese Aufgabe alleine löst«, erwiderte Ministerpräsident Erlander spitz. »Es sei denn, er hegt den Wunsch, vierter oder fünfter Sekretär zu werden.« »Vierte oder fünfte Sekretäre gibt es in der Botschaft gar nicht«, protestierte Bergqvist schwach. »Und? Was folgern Sie daraus?«